Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 31. Januar 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ist es der Markus Ritter? Ist es der Andrea Gmür? Ist es wer auch immer? Wer wird neuer Bundesrat von der Mitte? Ist halt immer noch das Thema. Der Dominik hat mal sein ganzes Netzwerk in der Innerschweiz aktiviert und hat umgefragt, wie es vor allem insbesondere aussieht bei der Andrea Gmür. Sie hat sich ja noch nicht offiziell erklärt, im Gegensatz zum Markus Ritter. Ja, Dominik, was hast du herausgefunden?
Ja, da wird ein riesen Geheimnis drum gemacht, ob sie antritt oder nicht. Aber nach vielen Telefonen muss ich sagen, auf Gefahr hin, dass ich falsch liege wie du sonst, glaube ich, sie tritt an. Es macht alles keinen Sinn, wenn sie dann irgendwie am Montag eine dürre Medienmitteilung rauslässt. Sie tritt die nicht an. Die ganze Kampagne von der Mittefrauen macht keinen Sinn. Dann auch irgendwo durch, wie man sie probiert, auch in den Medien bereits so ein bisschen als linke Alternative zum Markus Ritter zu positionieren. Ich glaube, das macht alles keinen Sinn. Wenn sie antritt, und das haben wir ja bei Bern einfach schon mal gesagt, sind ihre Chancen nicht so schlecht. Oder? Sie kann ins Feld führen, sie ist eine Frau, Zentralschweiz ist an der Reihe. Der Markus Ritter ist in St. Galler, die haben schon eine Bundesrätin, Karin Keller-Sutter. Das ist alles, wird sie alles können ins Feld führen. Gleichzeitig so ein bisschen auf der, das ist jetzt das neueste Wort hier in Bern, Gemögigkeitsfaktor, ist natürlich klar, der Markus Ritter liegt vorne, oder? Ich meine, Andrea Gmür gilt so ein bisschen als verbissene Lehrerin. Sie ist auch ein bisschen an dem gescheitert, wo sie Fraktionschefin war für rund ein Jahr bei der Mitte. Sie ist nicht so beliebt im Ständerat, weil sie zu sehr vielen Sachen redet, auch wenn sie nicht in der Kommission ist, habe ich mir sagen. Ja, das sind alles so Sachen, die dann am Schluss eine Rolle spielen. Gleichzeitig, und kommen wir vielleicht noch später drauf, ist sie inhaltlich nicht so weit weg von Markus Ritter.
Genau, fangen wir vielleicht gar mit dem mal an. Du hast vorhin gesagt, sie wird als linke Alternative gehandelt. Ja, ist sie linke oder ist sie rechte? Wie würdest du sie politisch verorten?
Ich glaube, das stimmt weder noch. Also sie ist keine Rechte, sie ist keine Linke. Sie spielen manchmal so, dass man nicht weiss, wie es rauskommt. Aber wenn du ihr Smartvote-Profil anschaust, oder, dann hat sie wie typisch in der Mitte nicht viele Ecken und Kanten, außer dass sie für eine offene Außenpolitik ist, weil sie auf die Frage, ob sich die Schweiz der EU annähern soll, nicht eher Ja sagt, sondern Ja sagt. Ich weiss auch nicht genau, woher das kommt. Und sonst ist sie zum Beispiel für Cannabis-Legalisierung im Unterschied zum Markus Ritter. Sie kann sich sogar, und da werden nicht Bauern mit den Augen rollen, mehr ökologische Auflagen für Direktzahlungen kann sie sich eher vorstellen. Aber sonst ist sie auch durchaus bürgerlich, also mit Markus Ritter tut sie Erleichterungen bei der Einbürgerung und das Ausländerstimmrecht, lehnt sie ebenso ab wie die integrative Schule. Eine Erbschaftssteuer lehnt sie ab, Mindestlöhne von 4'000 Franken lehnt sie ab. Und mit Markus Ritter befürwortet sie zu einer Annäherung an die NATO.
Gut, ich meine, das Interessante ist ja bei ihr, es ist ja wirklich so ein Klassiker, kommt so einer aus einer CVP-Dynastie. Vater Jakob Schönenberger, Dr. Jur, St. Galler Anwalt, lang in Wiel tätig, Studentenverein Mitglied natürlich selbstverständlich, Langständerat im Kanton St. Gallen, wirklich ein konservativer Büffel gewesen, einer von den zuverlässigen CVP-Ständeräten. Ja, und die Tochter ist, ja, wie soll ich sagen, sicher von dem prägt, aber man sieht vielleicht auch ein bisschen das Problem von dieser Generation, die nachgekommen ist, Europa als Schwäche, oder? Das ist irgendwo etwas, wo wahrscheinlich Jakob Schönenberger noch nicht so wahnsinnig vertreten hätte. Die alte CVP ist nicht so europhil gewesen, wie die Leute in den 90er Jahren, wo ich weiss nicht, plötzlich den Anschluss wieder geführt, gesucht haben, das katholische Europa auf eine Art, oder? Weil die Europa-Idee ist natürlich ein bisschen etwas Katholisches. Ich weiss nicht genau, was dort passiert ist in den 90er Jahren, aber von dem her ist die Andrea Gmür, kann man vielleicht sagen, ja, eben schon rein von der Familie her kann man sich da auf etwas relativ doch Bodenständiges gefasst machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, du kennst es besser, aber ein Jahr Fraktionschefin und du wirst von der eigenen Fraktion schon wieder weggestellt. Und das kann ja der Pfister nicht allein machen. Das kann sie ja nicht alles am Pfister anlasten. Und es ist ja auch nicht so gewesen, dass es Widerstand gegeben hätte in dieser Fraktion. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Fraktion jetzt plötzlich das Gefühl bekommt, ja nein, jetzt hat sie total die Führungsqualitäten, die wir vorher nicht gesehen haben, oder was meinst
du? Ja gut, ich muss natürlich sagen, sie ist selber gegangen. Es ist nicht so, dass die Fraktion gesagt hat, du musst gehen. Natürlich hat sie Widerstand gespürt, aber ich habe jetzt von verschiedenen auch gehört, und das ist auch meine Erinnerung, dass sie wirklich halt mit dem Gerhard Pfister nicht hat können. Und da muss man schon sagen, wenn du mit dem Gerhard Pfister nicht kannst, ist es natürlich schwierig, Fraktionschef unter ihm zu sein. Er, wenn er mit ihm musst du manchmal Jahre kämpfen, bis er dich einigermaßen akzeptiert. Also ganz ein einfacher Knastbrüder ist denn das nicht. Das kann man sie ein Stück weit in Schutz nehmen. Aber es ist halt schon so, dass von dieser Zeit verschiedene Leute sie eben so ein bisschen als Lehrerin und auch sehr stark, wie sie sich sehr stark einmischt in Detailfragen und so weiter und sich auch manchmal verrennt in irgendwelchen Projekten. Das ist bei vielen in Erinnerung geblieben. Du erinnerst dich auch an den, das ist bei vielen Ständeräten noch präsent, etwa vor einem Jahr die Idee von der Ständerätin Binder, einen 15 Milliarden Fonds an der Schuldenbremse vorbeischmuggeln, einerseits für die Armee und andererseits für die Ukraine. Die Idee ist ursprünglich aus dem Büro Viola Amherd gekommen und dort hat sich dann Andrea Gmür mitreissen. Halb so gesehen, halb sank gesehen, glaube ich. Das ist bei vielen Ständeräten überhaupt nicht angekommen. Sie ist ja dann auch im Ständerat abgeschossen worden.
Gut, ich würde sagen, am Schluss kommt es auf die FDP und auf die Mitte drauf an. SVP ist meiner Meinung nach völlig klar, das wird durch die Bank Markus Ritter sein. Bei der SP und bei den Grünen wird es das Gegenteil sein. Tut sich alle auf Andrea Gmür. Wir gehen jetzt einfach mal aus von diesen zwei Nominierten. Ist auch relativ wahrscheinlich. Und dann wird es sich entscheiden in die Mitte selber und bei der FDP. Und ja, dort werden dann noch ein bisschen Rolle spielen, welche Regionen und so weiter da jetzt zum Zug kommen, das ist sicher so. Ich glaube, das Argument St. Gallen ist nicht wahnsinnig wichtig, weil erstens, die Ostschweiz ist schon seit längerer Zeit immer relativ schlecht bedient worden und mit Ostschweiz meine ich auf eine Art auch ein bisschen die Innerschweiz gehört, ein bisschen dazu, einfach der alemannische Teil. Also letztlich glaube ich nicht, dass man das schafft, vor allem, weil man ja weiss, Karin Keller wird jetzt auch nicht ewig noch Bundesrätin bleiben. Gut, etwas anderes, was mir auffallen ist einfach, und das ist schon phänomenal, oder? Du hast es vorher erwähnt, die Mitte-Frauen haben ja jetzt fast eigentlich erzwungen, schon jetzt, dass eine Kandidatur kommt. Erstens haben wir schon mal gesagt, ich meine, ist eigentlich wahnsinnig, mit der Doris Leuthard und der Viola Amherd hat Mitte jetzt relativ lang immer eine Frau gehabt als Bundesrätin und sie haben nur noch einen Sitz. Also ist jetzt auch rein karrierepolitisch nicht so eine gute Idee, wenn eine Partei seine ehrgeizigen Männer auf die Dauer praktisch signalisiert, die haben gar keine Chance mehr. Das ist ja ein Problem, das die SP auch ein bisschen hat. Das ist nicht gut. Und wenn man dann mal die Organisation anschaut, ich meine, das ist ja eigentlich eine selbsternannte NGO, weil letztlich, wenn ich schon mal das Präsidium anschaue, da sind zwei Nationalrätinnen drin und sonst sind es alles Leute, die auf kantonaler Ebene tätig sind, also noch nie national gewählt worden sind, in dem Sinne auch nicht Legitimation haben in der Bundespolitik, da wahnsinnig viel zu sagen. Und irgendwo muss ich ja sagen, es ist ja völlig ancien. Es ist vorbei. Wir sind nicht mehr 1971. Hören wir mal auf. Es brauchen doch die Frauen nicht noch einen Schonverband, wo irgendwie ein Händchen hat, damit sie vielleicht sich auch noch auskennen in der Politik. Das ist doch völlig ancien. Da gehört doch gar nicht mehr dazu. Und eben, wie gesagt, was mir auffällt, die Organisation ist eigentlich politisch, demokratisch kaum legitimiert. Wird wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele Leute haben, die da mal an Generalversammlungen kommen, weil was auch noch auffällt, ist, also die haben ein Präsidium von 9 Leuten, nachher haben sie noch einen Vorstand. In dem Vorstand hocken 38 Frauen, plus noch, das sind alles Vorstandsmitglieder, und dann von diesen Vorstandsmitgliedern gibt es noch 3 Mitglieder. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist der Mitgliederbeitrag von 500.000 oder 1 Million, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Hey, letztlich ist doch das einfach eine Organisation, eine selbsternannte Organisation, die seine Bedeutung eigentlich nur den Medien verdankt, die halt immer, jedes Mal, wenn wir etwas wählen müssen in der Schweiz, dann kommt irgendeine Organisation von den Frauen, ob es jetzt bei der SP ist oder bei der Mitte oder bei der FDP leider teilweise auch, und hat auch noch das Gefühl, sie müssen sich melden.
Gut, es ist für die Journalisten natürlich viel einfacher, eben die Geschlechterfrage irgendwie zum Thema zu machen, als sich eben die inhaltlichen Unterschiede rauszudröseln, wie ich es jetzt eben im Briefing gemacht habe. Oder? Ich meine, dann musst du wirklich den Smart Spider anschauen, die Fragen vergleichen, sind die Antworten ja oder nein oder eher ja oder eher nein. Ich mache jetzt ein bisschen gemein. Aber es ist natürlich schon so, die Geschichte mit den Frauen, das ist so beliebt bei jeder Kandidatur. Ist es Weiblein, ist es Männlein und was bedeutet das? Und du weißt es, wir zwei wissen das als Journalisten, du kannst dann sehr schnell 2000 Zeichen und dann musst du nur eine Präsidentin haben von der CVP-Frauen, von der Mitte, Entschuldigung, von der Mitte-Frauen, die das Telefon abnimmt, die sagt noch 3 gerade Sätze und schon ist der Artikel gemacht.
Genau, und eben eine Frau aus dem Aargau, die probiert hat, Nationalrätin zu werden und beim Wähler durchgefallen ist, wo eigentlich ich jetzt auch mal könnte sagen, ja komm, ich tue mich jetzt auf den Kanton beschränken, wo ich eine bessere Legitimation habe, als ich es da auch noch bei den Bundesratswahlen wollen mitzureden. Und dann kommt noch etwas anderes, was mich einfach wahnsinnig stört, dass natürlich viele Männer sich dann sehr schnell in die Defensive begeben, oder? Eine Partei, oder? Die Partei fängt dann an, sich wieder schämen und geißeln und man lässt wieder alle Tränen fliessen für das Frauenstimmrecht, das wir leider erst 2 Millionen später eingeführt haben. Das ist alles ancien, wir sind nicht mehr in der Steinzeit, hört mal auf. Die Frauen, ich habe 3 Töchter, die Frauen haben doch haben das nicht mehr nötig, hört mal auf, das sind nicht Behinderte. Und das ist der Punkt, der am meisten ärgert. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch ein bisschen Ärger ist. Eine Pressemitteilung, eine kleine Pressemitteilung aus dem EDA, wo eigentlich wieder eine Bombe ist.
Ja, das EDA lanciert eine Bestandesaufnahme bei Bund, Kantonen und Städten und Gemeinden und Organisationen wie die Wissenschaft, wie die Wirtschaft, wie der Finanzplatz und die Zivilgesellschaft. Alle sollen sich an den Computer setzen und bis Ende Mai ihre Sachen, ihre Angaben zu ihren Aktivitäten zu der Agenda 2030 von der UNO abliefern am Bund und er macht einen grossen Bericht, was alles läuft. Betreffend Geschlechtergleichstellung, schreibt er in der Medienmitteilung, oder Zugang zu bezahlbarer Energie bis zum verantwortungsvollen Konsum und zu der nachhaltigen Nutzung von den Meeresressourcen. Stell dir vor, auch das soll Thema sein bei der Umsetzung von der Agenda 2030 von der UNO in der Schweiz. Das wird doch eine wunderbare Sache. Wir als Nebelspalter, wir könnten ja teilnehmen und etwas zur Meeresnutzung abliefern.
Genau, und jetzt muss man einfach wieder mal eins betonen. Wir haben nie über das abgestimmt. Das ist nicht unsere Agenda 2030.
Auch das Parlament nicht?
Wir haben nie über das abgestimmt. Das ist, ich weiß nicht, ob der Bundesrat hat das wahrscheinlich einfach schnell durchgewunken, weil jeder Vorsteher da irgendwie etwas gereicht bekommen hat von seinen Diplomaten, die sonst nichts zu tun haben. Könnten vielleicht einmal unsere Interessen vertreten. Da wäre vielleicht einmal einiges Thema. Switzerland first. Das wäre eigentlich eure Aufgabe als Diplomaten und nicht die ganze Zeit der UNO nachhöseln. Aber wie gesagt, es ist eine unglaubliche Zumutung. Und wenn man dann wieder denkt, als Steuerzahler, was uns jetzt das alles wieder kostet, dass irgendwelche Beamten überall gehen schauen, was die Schweiz nicht gut macht, damit wir uns wieder schämen oder wir müssen etwas zahlen oder dann nachher Gesetze verändern, wo kein Mensch, kein Bürger, kein Parlamentarier, kein Politiker, kein Bundesrat, niemand hätte das wollen, außer die verdammte UNO. Nein, ich meine, hört mal auf. Merkt ihr eigentlich nicht, dass die Welt vom multilateralen Chaos, wo nichts anders ist als eigentlich eine Art von Elite-Herrschaft, wo irgendwelche ungewählte Funktionäre ihre persönlichen Hobbys können ausleben. Das ist vorbei. Es ist vorbei. Die Zeitenwende hat angefangen. Gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch eine Zeitenwende nötig wäre, sehr nötig wäre. Bemerkenswertes Interview heute in der Zürich-Zeitung von unserem ehemaligen Nebelspalter-Redaktor und auch BATZ-Redaktor Sebastian Brillmann, zusammen mit dem Erich Aschwanden, hat er sehr gut gemacht. Gutes Interview mit dem Rees Schmid, Bildungsdirektor vom Kanton Nidwalden seit 1000 Jahren. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, der Rees Schmid ist offenbar wirklich, du sagst jetzt 1000 Jahre, er ist wirklich der amtsälteste Bildungsdirektor und seit 2010 und er zieht ein bisschen vom Leder, wie man es von ihm kennt. Aber er ist ganz der Exekutivpolitiker. Das, was er kritisiert, das kritisiert er, glaube ich, mit Recht. Und er illustriert das, weil er wirklich weiss, von was er redet. Also fangen wir an. Er regt sich zum Beispiel auf über die integrative Schule. Er sagt, das ist schon lange bekannt, dass das nicht funktioniert. Und zwar, weil die Art, dass man alle in die Regelklasse integriert, die verliert ihren Sinn, wenn eben das Niveau von allen anderen sinkt, oder? Wegen dieser Integration. Das kann es nicht sein, weil dann haben zwar alle, gleiche Chancen, aber die Chancen ist nicht gut. Man soll das wieder anders machen. Und weiter auch, er tut das Französischunterricht in Frage stellen. Das Schreiben nach Gehör findet er schlecht und er findet es auch nicht gut, dass es irgendwie keine Noten soll geben oder erst ab der dritten Klasse, würde am liebsten ab der zweiten Klasse das machen. Und er tut richtig aufräumen mit den bildungspolitischen Fehlern, die laufen.
Und was ich vielleicht am meisten, wie soll ich sagen, bemerkenswert finde ich schon, dass er auch das sagt, was wir ja auch schon ein paar Mal besprochen haben und auch immer der Eindruck ist, den man hat als Vater. Wir beide haben Kinder in der Schule gehabt oder immer noch. Da werden Reformen gemacht. Und dann ist man sich eigentlich einig, und zwar wirklich durchs Band. Lehrer, Pädagogen, Journalisten, Politiker. Es funktioniert nicht. Und man macht es einfach weiter. Man tut nicht korrigieren. Das finde ich etwas vom Verrücktesten. Es ist natürlich typisch für den Staat grundsätzlich.
Natürlich.
Aber es ist nie nicht so fatal wie in der Bildungsbürokratie oder in der Bildung. Weil erstens, Bildung ist ja etwas, wo man das Resultat erst nach etwa fast, ja, 30 Jahre richtig merkt, oder? Man merkt ja, die Leute, die jetzt nicht ausgebildet werden, das werden wir erst etwa in 20 Jahren richtig merken. Und ich muss jetzt mal etwas sagen, und du kennst es auch, wir sehen das, dass es schon einen deutlichen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die jetzt kommen, bei uns, in unserem Beruf, im Journalismus, die müssen schreiben können und so weiter, zu denen, die 10 Jahre vorher in diesen Beruf gekommen sind. Und die können sehr viele Sachen nicht mehr so gut. Die können Orthografie, und das sind Leute, die ein Studium gemacht haben, die einen Hochschulabschluss haben die Orthografie nicht mehr im Griff, Komma muss man gar nicht anfangen. Sie sind viel, viel schlechter ausgebildet. Aber das merkt man eben sehr, sehr lang gar nicht, oder? Lang hat man noch Leute, die noch im alten System gross geworden sind und dann hat man die Reformen gemacht und erst lange, lange Zeit später merkt man, dass das ein Fehler ist und dann wird es einfach nicht korrigiert. Ich meine, Französisch, da wird jetzt seit etwa 15 Jahren diskutiert und es gibt 300'000 Studien, die einfach zeigen, es ist eine Überforderung, es ist nicht gut für die Kleinen, für die Kinder, sie lernen gar nichts, es kostet uns wahnsinnig viel, es tut noch die Integration von Kindern, die nicht muttersprachlich sind, ob jetzt im Welschland oder in der Deutschschweiz, tut es noch erschweren, es ist ein Riesenschrott und sie können es nicht korrigieren.
Es hat halt eben auch mit der Erziehungsdirektorenkonferenz zu tun oder mit diesen Gremien, die letztlich hinter verschlossenen Türen tagen, wo politisch gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere gegenüber den Eltern nie müssen Verantwortung übernehmen müssen. Also man müsste eben auch das Bildungswesen wieder demokratisieren. Es braucht wieder auf Gemeindesebene Schulkommissionen, wo Eltern sitzen, wo öffentlich tagen, wo man als Vater oder Mutter mit einem Anliegen kann vorbeigehen und sagen, ja, also ich habe das Gefühl, meine Kinder lernen nichts und der Lehrer, der macht einen Blödsinn und dort wird nur noch über den Genderstern geredet statt über die Orthographie oder irgendwie so. Ich meine, die öffentliche Wahrnehmung von der Schule verbessern und die öffentliche Kontrolle, die Leute müssen Rechenschaft ablegen, die Lehrer, die Schulleitungen und auch die Politiker, die dafür verantwortlich sind, weil sonst eben darum muss man nie korrigieren, wenn etwas schief läuft, weil gar niemand da ist und es gibt kein Gremium, keine Abstimmung und so, um dem Unmut wirklich irgendwie eine Form zu geben.
Genau, und vor allem muss man auch sagen, oder, da sind wir uns ja alle einig, seit 1830 ist die Volksschule eine von den ganz grossen Errungenschaften auf unserem Land. Zuerst durchgesetzt von den Liberalen, in den liberalen Kantonen zuerst, aber auch, muss man also ganz eindeutig betonen, auch die konservativen Kantone haben relativ schnell nachgezogen, haben sehr viel Fortschritt gemacht. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Und es ist ja deshalb eine interessante Erfolgsgeschichte, wie sie alles das zeigt, was auch die Schweiz insgesamt zum Erfolg macht. Wie du nämlich gesagt hast, es war total föderalistisch gewesen, oder? Jeder Kanton hat seine eigene Bildungspolitik gemacht. Man hat sich wirklich marginal abgesprochen.
Nur wegen Medizinstudium.
Genau. Und wir haben immer Volksabstimmungen gehabt, wo es Leute wieder gegeben hat. Das sind vor allem die Radikalen im 19. Jahrhundert, die ums Verrecken wollten zentralisieren. Das hat das Volk immer abgelehnt. Man hat das nicht wollen. Zweitens eben nicht nur föderalistisch, was Kanton betrifft, sondern auch in den Gemeinden. Meine Mutter war Schulpflegemitglied für die FDP in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und die haben enorm viel entschieden. Die haben Lehrer angestellt, Lehrer entlohnt, die haben sehr viel entschieden, haben auch mit dem Lehrplan zu tun gehabt und so weiter, haben natürlich Schulausbau und so weiter organisiert. Die haben eine richtige Verantwortung gehabt und das sind ja alles erwachsene Leute, die waren meistens besser ausgebildet als die vertrottelten Schulleiter, die wir heute haben. Die Pseudo-Professionalisierung, wo man heute so stolz drauf ist. Professionalisierung heisst nichts anderes als Dilettisierung. Das sind alles Leute, die eigentlich eben nicht im normalen Leben stehen, sondern die ganze Zeit meistens in dieser Institution gewesen sind und deshalb häufig von Lutherbäumen auch den Wald gar nicht mehr sehen. Muss unbedingt dort wieder korrigieren. Die EDK ist, glaube ich, das Erste, was man abschaffen sollte. Das ist eine Zumutung, was die EDK an verheerenden Entscheid gefällt hat. Und nichts ist ja besser geworden. Ich wüsste keine einzige Bildungsreform, die mir jetzt auffällt, wo ich würde sagen, da haben sie es also gut gemacht, da haben wir jetzt richtigen Fortschritt gemacht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz kurz, wir können es auch nicht ganz aktuell abhandeln, weil Deutschland hat ja immer noch das gleiche Problem, wie sie jetzt das wahrscheinlich noch ein paar Jahre werden haben. Wie gehen wir um mit den Rechtspopulisten von der AfD? Und heute ist Freitag, heute ist wieder eine Abstimmung im Bundestag, eigentlich angesagt, auch wieder zur Beschränkung von der Migration. Es ist jetzt immer noch im Gang. Dominik, was sind die ersten Erkenntnisse?
Ja, am Morgen hat das angefangen, indem man vor allem die Sitzung verschoben hat. CDU, also der Friedrich Merz, hat wollen mit der SPD und den Grünen verhandeln. So ein bisschen sein Argument war, ja, ihr müsst mir nicht vorwerfen, dass ich die Stimmen von der AfD akzeptiere. Ihr könntet ja zum gleichen Schluss kommen wie ich. Nämlich, dass wir ein Problem haben mit Attentat, mit Messerattentat, mit terroristischen Attentat, mit von Zuwanderern, die gekommen sind und eigentlich längst nicht schon wieder müssten gehen. Und dann könntet ihr ja meinem Gesetz zustimmen. Lasst uns doch verhandeln, in welcher Form ihr könntet zustimmen. Aber das musst du halt mit SPD und Grünen, bringst das nicht an, weil sie ja auf keinen Fall dort eine Änderung wollen. Sie wollen lieber darüber reden, warum jetzt der Friedrich Merz AfD-Stimmen zulässt zu diesen entsprechenden Anträgen. Die Debatte läuft noch. Es hat dann am Nachmittag ganz viel noch komische Äußerungen gegeben. Sexismusvorwürfe, Rassismusvorwürfe, hier und her, wie das ein bisschen zum Deutschen Bundestag gehört. Frau Baerbock ist kämpferisch gewesen, der Herr Kubicki ist kämpferisch gewesen. Das sind ja dann die Tage, wo immer da die Politiker auftreten und irgendwie, es ist ein bisschen Schauspiel, das für uns in Bern ein bisschen komisch ist, weil wir eher so ein bisschen ein Working Parliament haben, wo wir über Unteranträge zu Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe C debattiert, oder? Und in Deutschland ist es immer gerade die grosse Ding. Aber interessant ist es gleich, wie es rauskommt, weil ich denke, oder, Friedrich Merz probiert sozusagen, da geht es natürlich um Wahlkampf, seine Partei als glaubwürdige Alternative zur Ampel darzustellen und das ist einfach insofern, wir haben es gerade schon mal besprochen, ein bisschen schwierig, weil es ja sehr gut möglich ist, wenn er mit der AfD nicht koalieren will, dann muss er eben mit denen koalieren, die er heute wahnsinnig hart kritisiert hat.
Genau, und das Perverse ist auf eine Art, dass die meisten, man kann auch sagen, fast alle Beteiligten haben etwas von dem Schaukampf. Oder? Das ist klar für die Linken, also für die SPD und die Grünen ist natürlich logisch, sie können eben den ganzen Faschismus-Verdacht aufziehen, das tut ihre eigenen Wähler natürlich mobilisieren, weil die dann das Gefühl haben, wenn schon mein Grossvater 1933 NSDAP gewählt hat, dann tue ich jetzt mal nicht NSDAP lernen, weil in meiner ganzen Familie sind wir ja alle bei der SS gewesen, jetzt sind wir halt vielleicht bei den Grünen, dann können wir unser schlechtes Gewissen ein bisschen verarbeiten. Also für die ist es natürlich Weihnachten, aber für die CDU ist es auch nicht so schlecht, weil eben genau, die CDU muss einfach hart bleiben, das ist jetzt wichtig, wenn sie nachgehen, haben sie es wirklich verloren, weil es ist für sie ganz wichtig, dass sie ihre Wählerbasis, die eindeutig bei der Immigration etwas will, und zwar, da bin ich todsicher, also bis zu 95% von der CDU-Wähler.
Eine Umfrage gegeben heute.
Ein paar wenige Leute, die Angela Merkel noch wahnsinnig ernst nehmen, wenn sie das kritisiert. Die drei, vier Leute würde ich gerne kennenlernen. Geben wir eure Adresse, ich rufe sie an und tue mit euch reden über die deutsche Geschichte. Also das ist mal klar. Für die CDU ist es eigentlich auch Win-Win. Für die AfD sowieso. Es ist ihr Thema. Es ist ihr Thema. Und wenn sie können zeigen, dass sie eben eigentlich Recht haben, dann wird das ihnen auch helfen. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen vergessen gehen, sind die kleineren Parteien. Oder die FDP, das ist ja typisch, dass die FDP hat wollen, das Ganze vertagen, weil für sie ist es eigentlich nur eine Ecklung.
Ja, also es hat noch eine Umfrage gegeben, Bild-Zeitung hat das gemacht, wo sogar zeigt, dass die Basis von der SPD eine andere Zuwanderungspolitik will, oder? Ja. Also es ist wirklich, in Deutschland muss man sagen, darum ist es auch eine wichtige Debatte. Ich meine, wenn die SPD einfach nichts macht, dann hat das für die SPD vielleicht auch noch negative Auswirkungen.
Ja, es ist auch, meiner Meinung nach auch, aber da hat Olaf Scholz halt schon lange verpasst, aber er ist ja auch nicht gerade ein grosses Talent gewesen. Weil, ich meine, für die SPD glaube ich eben genau, ist richtig, oder? Die soziale Basis von der SPD ist ja noch viel mehr als bei uns in der Schweiz, die SP. Die haben wirklich noch einfache Leute, die haben noch Arbeiter, die haben noch Leute aus dem Ruhrgebiet, die haben noch Leute aus Hamburg, die haben noch Leute, die wirklich wissen, was es heisst, Arbeiter zu sein in Deutschland. Und die Leute sind alle ungehalten über die Migrationspolitik. Und der Scholz hätte müssen unbedingt korrigieren, hätte eben, das haben wir auch schon besprochen, das Vorbild Dänemark, hätte sich so angeboten. Ich meine, das ist eine sozialdemokratische Partei, die niemand unter Faschismusverdacht würde stellen. Da hätte man können nachschauen und dann hätte die SPD jetzt viel bessere Position. Mhm. Weil sie letztlich, oder? Gehen wir mal davon aus, dass es wahrscheinlich dass sowieso eine grosse Koalition gibt zwischen CDU und SPD. Die SPD muss bei der Migration todsicher korrigieren. Also die CDU macht das nicht mehr mit. Und das wird einer der wichtigsten Punkte sein in der Koalitionsvereinbarung. Also von dem her, jetzt können sie es natürlich nicht ändern, ist klar. Jetzt verlieren sie nur, aber sie hätten es vor einem Jahr ändern. Gut, das war es. Bern einfach. An dem 31. Januar 2025 von unserem Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns am besten unterstützen, indem ihr uns abonniert auf nebelspalter.ch. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch